ist das rote hier auf der rechten Seite. Wir nennen es das linke Interface. Und das ist jenes Interface, an dem die Nachrichten ausgegeben werden, die zur die Leistung einer Komponente, also die Dienste einer Komponente festlegen und die für die Planbarkeit und für das Zusammenspiel der Komponente wesentlich ist. Und das ist das Interface eigentlich, das uns nur interessiert im normalen Betrieb. Mit dem Interface arbeitet man, das Interface beschreibt die Dienste der Komponente, die sie in dem Sinn als das operational wichtige Interface anzusehen. Wir bezeichnen das als Linking Interface, weil über dieses Interface andere Komponenten in Verbindung gebracht werden, die einen Link, eine Verbindung zu anderen Komponenten aufgebaut wird, und deshalb Linking Interface oder nicht. Ich wollte noch genauer auf diese Definition eingehen. Das nächste Interface ist das blaue. Wenn ich eine Komponente einsetzen will, muss ich die Komponente konfigurieren. Ich muss die Komponente einmal die Software runterladen, wenn es eine Softkomponente ist. Ich muss die Adresse zuweisen. Ich muss vielleicht den Power Level konfigurieren. Ich muss also sozusagen auf einer Metaebene die Komponente schaffen und die Komponente parametrisieren. Das ist für den normalen Betrieb nicht wichtig. Aber für denjenigen, der eine Komponente baut, der sie konfiguriert, der also Software runterladet und so weiter, dieses Configuration Planning Interface, das man als CPI Interface bezeichnet, nicht. Wichtig ist, dass diese beiden Interfaces, das blaue und das rote, technologieinvariant sind. Dass technologieagnostisch sind, die beiden sind. Das heißt, diese beiden Interfaces, die werden sich nicht ändern, wenn die Implementierung der Komponente ändert. Bedingt natürlich, wenn ich die Software, die Hardware reinstecke und damit ein Lesing habe, dann brauche ich natürlich keine Software herunterladen. Insofern ist ja keine Änderung da. Aber im Grunde genommen, das Linking Interface überhaupt, das Übergleichsein, das andere, soll auch unabhängig sein von der Implementierung. Im Prozess. Das dritte Interface, das ist das gelbe, das ist, also wir haben das hier auch das Diagnostic Management Interface, oder Maintenance Interface heißt das. Das ist jenes Interface, das mir einen Blick in die Komponente hineinerlaubt. Denken Sie wieder an Ihr Auto. Das Interface, mit dem Sie normalerweise operieren, ist das Cockpit, also das Lenkrad und die ganzen Knöpfe rund ums Lenkrad. Wenn aber der Servicetechniker kommt, der steckt das Servicegerät an ein spezielles Interface an und schaut sich an, wie die einzelnen Komponenten und die einzelnen Module im Auto funktionieren. Und genau das ist die Bedeutung dieses DM-Interfaces. Man schaut in die Komponente hinein. Das ist natürlich nur für jemanden interessant, der weiß, wie die Komponente intern funktioniert. Jemand, der sie nur verwendet, der sie nur mit dem Auto fahren, braucht nicht wissen, wie der Servicetechniker hier die Informationen, die er aus seinem Gerät bekommt, interpretiert. Das heißt, für Sie als Benutzer, und nicht gegen das Gerät, ist, was hier passiert, eigentlich nicht relevant. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn man die Dinge voneinander trennt. Was sind jetzt drei Interfaces? Das Linking Interface für die Composability, das CP-Interface zur Konfiguration, zur Steuerung, Starten, Stoppen und so weiter der Komponenten von außen, also Ebene höher. Das Diagnostik und Management oder Maintenance Interface, wo Sie also hier in die Komponente reinschauen. Diejenigen, die sich mit Hardware Design beschäftigt haben, BLSI Design, kennen sicher den Begriff Boundary Scan. Sagt das jemand das? Boundary Scan Interface. Das ist ein Interface, wo man in einen Chip hineinschauen kann und den Zustand der einzelnen Register auslesen und ersetzen kann. Genau das ist die Bedeutung dieses DM-Interfaces. Und dann gibt es ein viertes Interface, eine Menge von Interfaces. Das ist recht interessant, dass diese Interfaces eigentlich eine andere Qualität haben, also das Interface ist eine lokale Interface der Komponente, die Komponente mit ihrer Umgebung verbinden, die aber für den Benutzer der Komponente eigentlich eine untergeordnete Bedeutung haben. Also untergeordnete Bedeutung in dem Sinn, dass die Semantik dieser Schnittstellen in dieser Schnittstelle enthalten sein muss. Das heißt, wenn Sie wiederum das Beispiel, das ich gestern gebracht habe, den Temperatursensor haben, dann wird dieses Interface wissen, wie das Sensorelement, also ob das ein Thermocouple ist, oder ob das ein Widerstand ist, oder ob das eine biometrische Temperaturmessung ist, mit dem Computersystem verbunden ist, das interessiert Sie aber eigentlich nicht. Was Sie als Benutzer interessiert, ist, was für eine Temperatur wird gemessen. Was ist der Wert der Temperatur? Und deshalb ist eigentlich aus der linken Interface-Sicht die ganze Semantik dieser dieser linken Schnittstelle, dieser lokalen Schnittstelle in der Semantik das linke Interface enthalten. Und Sie brauchen, das ist also hier nicht spezifiziert, Sie wollen also hier Freiheit haben. Auf dieser Ebene, die wir jetzt sehen. Ich kann natürlich die Komponente anders sehen. Mal schauen, ob ich diese eine Folie noch finde, die ich jetzt noch gehabt habe. Wenn wir uns diese Folie anschauen, dann wo sind jetzt die Linking Interfaces und wo sind die Local Interfaces?
Local I.O. Local ist I.O.
Also, ich würde mir aber jetzt sehen von der Sicht, aber wenn Sie sich das System aus dieser Sicht her betrachten, dann sind die Schnittstellen hier die Linking Interfaces und das sind die Local Interfaces. In der Außenwelt. Wenn Sie aber eine andere Sicht machen, nehmen wir an die Sicht des Fahrers, dann ist das obere Interface das Linking Interface und alle anderen Interfaces sind die Local Interfaces. Das heißt, es ist sehr standpunktabhängig. Ich muss genau definieren, was ist mein Standpunkt, was möchte ich mir genau anschauen und davon hängt auch, was ist ein Linking Interface und was ist ein Local Interface. Von außen gesehen, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein Autofahrer, dann ist das für sich das obere I.O. Interface, ist dann das Linking Interface. Und alle anderen sind ja Local Interfaces. Aus der Sicht des systemischen, der sich im Inneren des Systems hier über diese Systemnachrichten, die zwischen den Komponenten laufen, informieren will, sind das die Linking Interfaces und alle anderen sind die Local Interfaces. Also das Ganze ist ein etwas relativer Begriff, welche Sichtweise sie an die Komponente setzt. Ist das klar? Gibt es dazu Fragen? Die Local Interfaces im allgemeinen Fall, wenn Sie jetzt einen Standpunkt sehen, das können wir definieren, das ist Linking Interfaces, können wir mit verschiedenen Standpunkten beziehen und von der Standpunkte aus Fragen stellen. Nehmen Sie den Standpunkt des Treibers, dann interessieren Sie eigentlich nicht die Local Interfaces, weil die gesamte Semantik dieses Systems in der Spezifikation dieses Linking Interfaces, mit dem Sie arbeiten, enthalten sein muss. Für mich wissen wir jetzt auf Gas. Steigen, dass das Auto sich beschleunigt, wenn die Bremse steigen, wird es bremsen, wenn das Licht einschaltet, kommt das Licht und das alles Wirkungen, die Sie auf der Benutzerebene sehen wollen, die Sie eigentlich nicht interessiert, wie viele Nachrichten da intern auf einem Campus hin und her laufen. Als Fahrer, als Techniker ist das natürlich anders. Okay, ich glaube, diese Sichtweise ist ganz, ganz wesentlich. Dann haben wir die vier Interfaces gut beschrieben, die sind in der Folie hier im nächsten noch behalten. Und jetzt würde ich sagen, das wichtigste Interface für die Integration von Komponenten, wie schon erwähnt, ist das NIF. Also das NIF, das ist das Wichtige. Das ist einmal ganz genau spezifiziert. Das Configuration Planning Interface, das sind alle wichtig, das ist das, was die Integration der Komponenten im System erwirkt und deshalb ist es auf dieser Sicht das Wichtigste. Da wollen wir mal schauen, wie man so ein Interface genau aufbauen kann. Aber zuerst noch ein paar allgemeinere Betrachtungen. Wir haben also ein Linking Interface auf einer Ebene der Betrachtung. Das definiert ist durch die Eingabenachrichten, die Ausgabenachrichten, die Temporalen und dann natürlich die Bedeutung der Datenstrukturen, also die semantische Ebene der Interpretation. Das hier ist Teil, ist diese linken Interface-Spezifikation. Wenn Sie das wissen, können Sie mit der Komponente arbeiten. Wenn Sie die Komponente integriert. Und was intern ist, welches Betriebssystem ist, welche Mittelmeer ist, welche Programmiersprache ist, was die Börse ist, welche Scheduling-Strategie ist, das ist für Sie eigentlich alles interessant. Auf der Ebene der Betrachtung. Sie wollen also hier echt abstrahieren und Abstraktion ist ja ein ganz elementares Mittel der Simplifikation der Welt, der Systeme. Und hier haben wir eine schöne Abstraktion. Und wenn Ihnen jemand das Interface spezifiziert, wo er dann anfängt, mit diesen Dingen zu operieren, dann wisst ihr, der hat das nicht verstanden, was es geht. Das ist und ich muss sagen, es ist nicht nur im Computerbereich, in vielen anderen technischen Bereichen, ist diese Darstellung der Information und diese klare Gliederung der Information oft sehr, sehr schlecht. Also die Information ist sehr schlecht dargestellt. Dass man sehr oft Dokumentationen aufbaut in einer Art und Weise, die für den Benutzer eigentlich nicht der optimale Zugang zum Wesentlichen ist. Hier sehen Sie das. Wir müssen genau fokussieren, was wir wollen. Wir wollen wissen, wie diese Komponente, was für Dienste die Komponente bringt. Dann müssen wir das grüne wissen und das linke selber vollkommen außer Acht lassen. Es gibt eine ganze Menge von in der Echtzeitdaten, wo wir Technik, Spezifikationssysteme, wo man zum Beispiel mit Priorities von Nachrichten operiert. Priorities ist etwas vollkommen Unsinniges, meiner Meinung nach. Weil der Priority eigentlich nur dann wichtig ist, wenn man Engpässe hat oder wenn man in einer Situation der Ressourcenunterversorgung ist, dann sagen die, der ist wichtiger als der. Nicht? Aber wenn ich genug Ressourcen habe und wenn ich alle erfüllen kann, brauche ich eine Priority. Nicht? Nach dem Krieg hat man das Brot nach S-Marken verteilt, hat man gewisse Priority verteilt. Aber wenn genug Ressourcen da sind und wenn das System ausreichend richtig geplant ist, brauche ich keine Priorities. Wenn natürlich hier Unterrichtsspezifikationsmethoden in Quora zum Beispiel ist drinnen, wenn man auf der rechten Seite die Priorität von Nachrichten spezifiziert, dann heißt immer Priorität zu was? Priorität über was ist das die Nachricht? Da muss ich eigentlich schon ein ziemlich tiefes Verständnis der Implementierung haben, um überhaupt zu wissen, was Priorität bedeutet. Und bei Priorität wird immer ein Umfeld eingesetzt, also fünf Sachen, die behandelt werden müssen, das eine ist wichtiger als das andere. Aber für die Interface-Spezifikation ist es unmöglich. Also, wenn da ein Augenblick reinkommt, muss innerhalb von 2 Millisekunden Antwort rauskommen. Punkt. Ob das jetzt mit Prioritäten intern gemacht wird oder wie immer das intern implementiert ist, das interessiert Sie eigentlich nicht. Sie wollen eine klare, temporale Spezifikation haben. Das sagt, wenn ich auf den Knopf drücke, wenn ich auf die Bremse steige, dann muss in 2 Millisekunden die Bremse aktiviert werden. Das ist für Sie die Spezifikation. Und nicht, ob da irgendwelche, ob die Bremse Priorität hat von vom Multimedia-System im Auto oder irgendwas. Das interessiert Sie eigentlich nicht. So, wenn man also so ein Interface und vor allem dieses Cliff-Interface, das gilt also für alle Interfaces, aber wir wollen uns jetzt hier, ich bin ja auf den Cliff konzentrieren. Wenn wir das spezifizieren, dann gilt es zwischen 2 Ebenen der Spezifikation zu unterscheiden. Und zwar der operationalen Ebene und der semantischen Ebene. Ich bin hier ein Modell eines Rechners, ein ganz einfaches Modell vorgestellt und möchte anhand dieses Modells die Modellbildung erklären. Dieses Modell geht zurück auf das Arrhenius, der 1982 veröffentlicht hat, und der betrachtet ein Computersystem in seiner Funktion auf 4 verschiedenen Ebenen. Und deshalb ist es das 4-Universe-Modell. Auf der untersten Ebene nehme ich den Standpunkt eines sozusagen Elektrotechnikers ein, der sich den Rechner anschaut als eine elektrotechnische Maschine mit Analogsignalen, zeitlich verschwommenen Übergängen, also Anstiegszeiten, logische Niveaus zwischen 5 und 3 Volt ist wahr und zwischen also 0 und 2 Volt ist falsch und wie immer das ist. Also mit den analogen Werten. Und wenn Sie natürlich jetzt mit analog auf dieser Ebene ein größeres System aufbauen, kommen Sie sehr schnell in eine Komplexität rein, die Sie nicht mehr beherrschen. So und jetzt springen wir eine Abstraktion höher und sagen, was interessiert uns eigentlich? Uns interessiert uns erstens einmal im Wertebereich nicht mehr zwei Zustände, wahr oder falsch, der logische Ebene. Und im Zeitbereich haben wir nehmen wir an, eine synchrone Schaltung, da gibt es gewisse Zeitpunkte, wo diese Werte wahr oder falsch klar definiert sind. Und das führt uns dann auf die nächste Ebene, auf die logische Ebene, wo wir von all diesen Übergängen und den Spannungen, die da unter Umständen in gewissen Intervallen liegen können, abstrahieren und sagen, wir betrachten jetzt den Rechner auf der Ebene der boolschen Logik und sagen, es gibt wahr und falsch und die Zeiten, wann diese wahr und falsch Werte beobachtet werden, sind auch klar definiert. Das heißt, ihr habt plötzlich eine ganz einfache Darstellung der Funktion einer Schaltung. Das heißt, ihr habt hier abstrahiert, deshalb möchte ich das bringen, ihr habt hier eine ganze Menge von Informationen, die auf der Ebene vorhanden ist, sozusagen, das ist irrelevant, aber ihr habt das Wesentliche beschränkt. Das Wesentliche ist Der Wert des Signals in binärer Darstellung, Zeitpunkt ist auch fix vorgegeben und plötzlich ist das System ganz einfach. Ich kann jetzt mit der Boolschen Logik verknüpfen, kann Flip-Flop bauen, kann kombinatorische Logik bauen oder State Machines bauen oder wie immer. Wieder so wesentlich einfach. So, jetzt bauen wir mit der auf der Ebene wieder Systeme und die Schaltung wird immer komplizierter. Es gibt dann CPUs und es gibt dann alle möglichen Methoden des Pipelining, des Out-of-Order-Execution und Caching und alles. Plötzlich wird das Ganze wieder relativ kompliziert. Das heißt, auf einer Ebene, wenn ich schon moderne CPU betrachte, ist das schaltungstechnisch schon etwas sehr, sehr Kompliziertes. Und so langsam dringt wieder Komplexität in das System ein, die ich eigentlich nicht mehr so richtig beherrsche. Ich muss wieder neue Abstraktionen machen. Und jetzt gehen wir auf die nächste Ebene der Abstraktion, auf die Informationsebene, wo mich jetzt nicht mehr interessiert, wann, wie, welche Transistoren schalten und wie die genaue Abfolge der Folge ist, sondern ich bilde jetzt auf dieser höheren Ebene Informationseinheiten. Das ist also im Wesentlichen, hier ist es die Sicht des Analogtechnikers, hier ist es die Sicht des Digitaltechnikers und hier bin ich die Sicht des Informatikers. Der sieht dann Datenstrukturen, der sagt, das ist ein Pointer, das ist eine Relevariable und sieht Operationen, das ist jetzt eine Multiplikation, das ist eine Branching-Operation oder was immer. Man bekommt also hier wieder eine neue Abstraktion ein, die wieder den detaillierten Ablauf der Vorgänge verwirft und sich auf die wesentliche beschränkt. Das ist die informationelle Ebene oder die operationale Ebene. Und das ist die Ebene, wo wir erst überhaupt einmal einsteigen, als Spezifikation. Bei mir. Man muss natürlich die anderen Dinge auch spezifizieren. Wenn ich ein Interface spezifiziere, wenn ich die Folge, muss ich natürlich auch die Spannungen definieren. Man muss auch die Logik bewusst definieren, aber das interessiert normalerweise auf der informationstechnischen Seite weniger, sagt man, das ist durch irgendwelche Standarddarstellungen vorgegeben. So, jetzt sind wir auf dieser Informationseinheit, haben wir also jetzt Datenstrukturen definiert, Operationen definiert, alles schön und gut, aber was steht in den Datenstrukturen drin? Wenn wir jetzt eine Relation definiert haben, vielleicht ein Bild definiert haben als Datenstruktur, was heißt das? Was ist die Bedeutung dieser Datenstrukturen in der Anwendung? Und das ist jetzt die vierte Ebene, das ist diese User-Ebene, wo wir diesen Datenstrukturen dann eine Bedeutung im Sinne der Benutzung geben. Wenn Sie also das Beispiel wieder hernehmen, das wir in der letzten Stunde angesprochen haben, über das Thermoelement. Das Thermoelement, das gebe ich irgendwo an einen Kessel und auf der operationalen Ebene habe ich eine Temperatur definiert, aber ich weiß nicht, was das für eine Temperatur ist. Erst durch das Modell einer ganzen Anlage, wo ich weiß, das ist eine Temperatur, zum Beispiel in einem Automotor, das ist die Öltemperatur und was Öl ist, und Öltemperatur, das muss ich voraussetzen, dass das jemand weiß, da kann ich sozusagen eine Bedeutung diesen Temperaturwert zuweisen. An sich, wenn er syntaktisch definiert ist als Temperaturwert, das ist die operationale Spezifikation, ist das zwar wichtig und notwendig, aber nicht ausreichend. Ich brauche dann eine Semantik, eine Bedeutung. Diese Semantik ist genau die vier Ebenen. Und genau auf diesen vier Ebenen kann man ein System betrachten. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, dass wir diese vier Ebenen sauber unterscheiden. Das ist wesentlich vereinfacht. Wir wollen uns jetzt mit unserer Interface-Spezifikation primär auf der Ebene Information und auf der Ebene User, also auf der Ebene Syntax, das ist unser Syntax und oben Semantik, auf die beiden Ebenen festlegen. Und dazu kommen dann auf diese beiden Spezifikationsebenen, auf die operationale Spezifikation und auf die Meta-Level-Spezifikation. Das sind genau diese Ebenen, die Ebene der Information und die Ebene des Users. In der operationalen Spezifikation, die muss von bei jedem Leaf präzise sein, exakt sein. Da kann ich mir nicht irgendwie erlauben, unpräzise Begriffe zu verwenden. Das heißt, ich bilde hier aus den diversen Bitströme, die ich bekomme, syntaktische Einheiten. Und da gibt es spezielle Sprachen, zum Beispiel die Interface Definition Language von der OMG, so eine Sprache, die sich in der Datenstruktur beschreiben kann. Und durch diese Spezifikation wird der Übergang von den logischen Ebenen zur Informationsebene festgelegt. Also, wie denken Sie an eine Nachricht, die irgendwo reinkommt? Das ist auf der logischen Ebene eine Folge von Bits, unstrukturiert, einfach ein Bit nach dem anderen. Auf der analogen Ebene sind es natürlich Spannungen und Ströme, aber auf der logischen Ebene sind Bits. Was mich aber interessiert ist, welche Struktur haben diese Bits? Also, ist das operational zu verstehen? Und das sage ich, die ersten 32 Bits sind der Integer, die nächsten sind der Pointer und das nächste ist was immer jetzt. Und das ist genau die Aufgabe der operationalen Spezifikation. Und es ist natürlich wichtig, dass der Sender und der Empfänger sich über diese operationale Spezifikation einigen. Dass die Bitströme, die vom Sender ausgegeben werden, die gleiche Spezifikation haben operational wie der Empfänger. Und genau das bezeichnet man als Interoperabilität. Interoperabilität an einer Schnittstelle heißt, dass der Sender und der Empfänger die gleiche operationale Spezifikation der Information, die über diese Schnittstelle läuft, teilen. Das heißt aber nicht, dass sie sich verstehen. Interoperabilität ist noch zu wenig fürs Verständnis. Weil es könnte sein, und das hat man zum Beispiel in E-Commerce total übersehen, dass ich auf der operationalen Ebene Einigkeit habe, zum Beispiel der Preis einer Ware. Ne? Das ist operational definiert, das ist, ich weiß nicht, der Integer mit 8 Byte und alles genau definiert, PCB-Code oder was immer das ist. So, aber jetzt der eine glaubt, das ist der Preis mit Mehrwertsteuer und der andere glaubt, das ist der Preis ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, sie haben zwar operational eine volle Übereinstimmung, aber nicht semantisch. Das ist der Unterschied klar. Und Sie müssen natürlich auch eine semantische Übereinstimmung haben, wenn Sie wirklich kommunizieren wollen. Das Operationale ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Und diese semantische Übereinstimmung, die wird dann eben auf einer Metaebene erreicht, auf der semantischen Ebene, und da treten dann vollkommen neue Aspekte auf, wie zum Beispiel Ontologien. Was Ontologie ist. Bitte?
Eine Verwandtschaft.
Ja. Also es gibt ja mehrere Ontologien. Ontologien im philosophischen Bereich, über die möchte ich hier nicht diskutieren, obwohl wir das auch interessant diskutieren können, aber über die Ontologie im informationstechnischen Bereich, also in der Informatik, was die Ontologien ist. Das heißt, dass man ein Gebiet begrifflich so festhält, dass in allen alle Benutzer sich über die Begriffsbildung einigen. Das heißt, wenn ich Preis habe, weiß jeder, das ist ein Preis mit oder ohne Mehrwertsteuer. Das wäre also eine Begriffsbildung aufbauen, die eine Benutzergruppe teilt. Und dieses Teilen der Begrifflichkeit nennt man dann ontological commitment. Das heißt, man legt sich fest, dass man die Begriffe nur in diesem Sinn verwendet und nicht in einem anderen Sinn. Und das ist natürlich ganz wichtig auf dieser Metaebene. Hier wird der Übergang zwischen der Informationsebene und der Benutzerebene vollzogen. Und auf dieser Ebene gilt es dann eben hier eine Gemeinsamkeit der Sprache zu finden. Und Sie werden sich mit dieser Meta-Level Specification mit einer formalen Spezifikation nicht sehr weit kommen. Sprache darf sich nicht formal definieren. Vielleicht in gewissen Teilbereichen wird es möglich sein, aber im Allgemeinen, wenn Sie in die wirkliche Welt rausgehen, wird Sie um die natürliche Sprache nicht herumkommen. Auf dieser Ebene. Das heißt aber nicht, dass Sie auf der oberen Ebene präzise und exakt sind. So. Die Operation, die muss exakt und präzise sein, und in beiden Bereichen, im temporalen und im wertvollen. So, wir wollen uns jetzt diese Leaf Specification auf der operationalen Ebene anschauen. Was möchte ich da wissen? Ich möchte die syntaktische Spezifikation der Nachricht haben, also was sind die Bitfolgen, was haben die für eine syntaktische Bedeutung. Dann die temporale Spezifikation, das heißt, wann kommt eine Nachricht, wie oft kommt eine Nachricht, das sind verschiedene temporale Spezifikationen, die können sehr rigide sein, das heißt, es muss alle Sekunden eine Nachricht kommen, das wäre eine sehr rigide temporale Spezifikation, oder es ist der Abstand zwischen zwei Nachrichten, darf nicht weniger sein als eine Sekunde, das ist eine etwas lockere Spezifikation, oder so. Die Nachrichten können zu beliebigen Zeiten kommen, oder habe ich gesagt, das ist keine temporale Spezifikation, wo ich sie kann ich alles machen, aber diese beliebige Änderung von Nachrichten ist natürlich unsinnig, weil es immer einen minimalen Abstand zwischen Nachrichten geben muss, sonst kann ich sie nicht behandeln. Wenn unendlich viele Nachrichten in der Zeit in der Welt kommen, kann ich sie nicht bearbeiten. Also ich brauche einen minimalen Abstand. Und dann wird es noch sinnvoll sein, dass man eine Input-Assertion vorgibt. Was ist eine Input-Assertion? Assertion ist eine Zusicherung. Und dass man hier gewisse logische Beziehungen zwischen dem Zustand des Empfängers und der Nachricht aufzeigt und sagt, wenn die Nachricht aus diesem Bereich draußen ist, dann ist sie sicher falsch. Darf ich ein Beispiel nehmen? Angenommen, Sie messen die Temperatur von Wasser. Und Sie wissen, das Wasser ist nicht gefroren und kocht nicht. Dann wissen Sie, dass der Wert der Temperatur zwischen 0 und 100 Grad liegt. Und das wäre ein Input-Assertion. Wenn ich einen Messwert bekomme, dann muss er zwischen 0 und 100 Grad liegen, weil sonst das andere gibt es nicht. Das heißt, Sie versuchen sich, zeitlich invariante Prädikate der Daten festzugeben, um Eingabefehler möglichst frühzeitig zu erkennen. Wenn da irgendwas falsch ist, je näher Sie natürlich dieses, wenn Sie zum Beispiel die Temperatur des lebenden Menschen messen, dann wissen Sie, der kann nicht zwischen 35 und 42 Grad liegen, wenn es die Input-Assertion viel enger setzen. Aber wenn irgendwas außer diesem Bereich ist, muss es offensichtlich falsch sein. Muss der Messfehler vorlegen. Man kann also beliebig weitergehen, ich kann das natürlich jetzt rein fix vorgeben, also Invarianten. Ich kann aber die Input-Assertion auch zustandsabhängig machen, dass ich sage, wenn der Zustand vom System dran ist, dann muss der Wert, der jetzt reinkommt, folgendes sein. Zum Beispiel haben sehr viele Systeme ein hohes Maß an Regularität. Denken Sie zum Beispiel an einen Motor im Auto, da dreht sich die Kurbelwelle mit einer gewissen Geschwindigkeit. Sie können nicht von einer Millisekunde zur nächsten die Kurbelwelle im Wert, also die Drehzahl sehr stark ändern. Also der Gradient, die Änderung einer Größe ist in vielen technischen Prozessen auch beschränkt. Und Sie können zum Beispiel diese Gradientenüberprüfung auch im Rahmen dieser Input-Assertions durchführen. Okay, das ist also die Eingabe. Sicht. Das gleiche natürlich auf der Ausgabeseite. Sie wieder diese taktische Temporal und die Output-Assertion. Nun, die Output-Assertion werden Sie deshalb verwenden, um Fehler, die Sie vielleicht in der Berechnung gemacht haben, Probefehler noch abzufangen, bevor Sie das Ganze rausgeben. Wenn Sie zum Beispiel ein Gehalt berechnen von einem Mitarbeiter, und der Mitarbeiter ist ja seit kurzem eingestellt worden und hat eine durchschnittliche Rolle im System, dann kann das nicht das Zehnfache von dem eines anderen Mitarbeiters sein. Also, Sie können einfach hier aufgrund von Wissen über Ihre Applikation, können Sie auch hier wieder Einschränkungen treffen durch die Output-Assertion. Es ist sehr sinnvoll, wenn Sie diese Output-Assertion anwenden, weil wenn irgendwas schief geht, wenn Sie ein Bitflip in Ihrer Berechnung haben, plötzlich ist das Ganze immer größer oder anders, dann können Sie sie mit der Output-Assertion abfangen. Bitte sehr.
Und warum gehört nicht eine Ebene höher in die Meta-Ebene?
Das ist eine gute Frage, aber das Ganze hat ja noch mit den syntaktischen Strukturen. Das ist ja nicht die Bedeutung, den Wertebereich und die syntaktische Struktur dieser Nachrichten einschränkt. In den erlaubten Wertebereich der Nachrichten schränken Sie aufgrund natürlich Informationen aus der Meta-Ebene. Aber das Ganze ist nur eine präzise syntaktische Maßnahme, die Sie treffen. Ich muss sagen, ein Gehalt von einem Mitarbeiter kann nicht weniger sein als 1000 Euro und ein mehr sein als 5000 Euro. Wäre eine einfach, dass ich zwei Werte verkehre. Diese Mensch ist das dann Sinn und Proportional. Aber Sie haben schon recht, das kommt von der Meta-Ebene natürlich. So. Das dritte, was wir brauchen, ist der Interface-State. Und wenn ich hier Interface-State meine, dann meine ich den Ground-State. Den Ground-State, der periodisch ausgegeben wird. Wie sich das machen lassen, das ist vielleicht in manchen Systemen, dass sich das nicht machen, aber in vielen Systemen nicht machen lassen, dass die periodisch den Ground State ausgeben. Und das brauchen Sie, wenn Sie eine Komponente wieder anlaufen wollen. Ground State, haben wir ja erwähnt, ist die Datenstruktur, die man für Wiederanlauf braucht. Und wenn man die rechtzeitig ausgibt und dann wieder beim Wiederanlaufen eingibt, dann kann man Komponente nachher Fehler gleich hochfahren. Und natürlich das Ganze hier ist eine Meta-Level-Spezifikation, würde ich mit jetzt nicht weiter eingehen, die braucht man dann eben Modelle und Means- und Ends-Modelle sind hier geeignet, um auf einer eher informellen Ebene, also sprachliche Ebene, die Bedeutung der Daten zu bestimmen. So, wenn man sich jetzt schaut, eine Komponente kann immer ein Lift haben, genau, sie können unter Umständen mehrere Lifts haben, das heißt, ich kann verschiedene Service-Klassen unterscheiden und kann eine Komponente nach außen verschiedene Leaves anbieten, ist es absolut möglich und macht das Sinn, wenn diese Leaves eben die Komponente entsprechend unterschiedliche Nutzergruppen geben und entsprechend unterschiedlich sind. So, da wollen wir uns jetzt anschauen, die Composition. Wir haben jetzt also drei Komponenten, die wir sie früher eingeführt haben, integriert. Dann gilt jetzt natürlich dieser rote Bereich, ist der Bereich, der mir diese Planbarkeit und das Zusammenspiel der Komponenten festlegt. Hier habe ich jetzt drei Leaves, die drei roten Leaves. Und da muss ich jetzt schauen, dass diese drei Leaves aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, dass hier einerseits den syntaktischen Bereich, andererseits den temporalen Bereich und natürlich auch im thematischen Bereich bedeutet die Information, hier eine Kette steht und hier eine Interaktion vornehmen zu können. Noch einmal gesagt, Sie integrieren über die Leaves und was dann außen dran ist, das die lokalen Interfaces, die durch diese kleinen schwarzen Kennzeichen sind, oder die blauen Interfaces, interessieren Sie eigentlich nicht bei der Integration. Sie sind operational tätig, Sie wollen eigentlich nur integrieren aufgrund der Information und der Spezifikation dieser Linking Interfaces. So, ich habe früher von Properties gesprochen. Wenn Sie zwei Komponenten oder drei Komponenten miteinander verbinden, müssen Sie natürlich davon ausgehen, dass auf allen Ebenen die Eigenschaften dieser Nachrichten zusammenpassen, dass die also abgeglichen sind. Und man nennt das eine Eigenschaft der Property. Und wenn eine solche Eigenschaft nicht kompatibel ist, wenn also der eine, der hier eine Nachricht ausgibt, eine andere syntaktische Struktur hat oder ein anderes Spannungsniveau oder wie immer, das spricht auf einen Property Mismatch. Und in vielen Fällen treten Property Mismatches auf und die gilt es dann zu lösen. Ich sage, Property Mismatches treten immer dann auf, wenn ein fehlender Architekturbegriff vorhanden ist. Wenn Sie natürlich von Haus aus diese ganzen Komponenten nach einheitlichen Regeln und Prinzipien entwickelt haben, dann werden die Property Mismatches nicht auftreten. Wenn aber die Komponenten unabhängig voneinander entwickelt wurden, außerhalb eines Architekturrahmens, also des Architekturstils, der die Prinzipien, wie man Informationen aufbaut, wie man die Komponenten aufbaut, wenn das verletzt wurde, dann treten Property Mismatches ab. Mismatches können natürlich durch die Standardisierung weitgehend bringen werden. Genau die Standardisierung ist jetzt das Wichtige, das hier einsetzt, dass eben verschiedene Gruppen, die jetzt Komponenten bauen, sich an die gleichen Prinzipien halten und damit diese Property Mismatches an der Schnittstelle verhindert werden. Property Mismatches führen immer zu einem unnotwendigen Mehraufwand in der Implementierung. Kennen Sie schöne Beispiele aus dem Informationsbereich, also auf der Ebene 3 von Property Mismatches? Wir werden dann auf die Liste durchgehen. Aber sagt ihr Little Indian und Big Indian? Ja. Das ist genau ein Property Mismatch. Ne? Man hat sich nicht auf eine, was ja nur eine kleine eine zählt von links nach rechts und andere von rechts nach links gibt. Und so hast du das Problem. Und da wollen wir mal schauen, wo es überall so Möglichkeiten von Property Mismatches gibt. Da gibt es einmal auf den physikalischen Ebene. Jetzt fangen wir an mit dem Stecker. Wenn Sie nach den USA fahren, müssen Sie einen eigenen Stecker mitnehmen, weil der mechanisch nicht zusammenpasst. Mit dieser Property Mismatch auf der physikalischen Ebene. Ich habe hier auch jemanden mit hier. Das ist ein Interface-Subsystem, das in eine mechanische Spezifikation des amerikanischen zu der europäischen umsetzt. Genau hier auf der physikalischen Ebene Property Mismatch. Auf der Spannungsebene. In den USA haben es 110, 120 Volt bei uns, 220 Volt. Jetzt Gott sei Dank ist man heute so clever, dass man in den ganzen Netzgeräten so eine Logik einbaut, dass die diese Unterschiede erkennen und automatisch anpassen. Früher hat man immer umschalten müssen, von 110 auf 220 Volt. Property Mismatch. Engine-Assistent, da habe ich gerade erwähnt. Flow Control. Der eine, wie wollen wir das dann genau sprechen? Der eine verwendet implizit Flow Control, der andere verwendet explizit Flow Control. Property Mismatch. Inkohärenz im Namen, dass man den gleichen Namen für verschiedene Dinge verwendet. Der eine verwendet Preis für mit Mehrwertsteuer, der andere verwendet Preis ohne Mehrwertsteuer. Das ist ein Property Mismatch. Datendarstellung. Das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel des Datum. das Datum, ich glaube, da gibt es insgesamt 10 oder 20 verschiedene Formate für die Datumsdarstellung. Hoffentlich nicht mehr schon, ne? Dann temporal, wie stellen Sie die Zeiten dar? Was ist die Uhrdarstellung, Zeitdarstellung? Was ist die Annahme über die Zeit? Was sind Timeouts? Sind das Timeouts bezogen auf eine absolute Zeit, auf eine lokale Zeit? Was ist die Bedeutung von Timeouts? Das ist dann auch wieder alles Aufgaben, was vorher nicht mehr geschieht. Wenn du willst, jetzt nur mit tiefer rein, die verschiedenen Annahmen über die Fehlerarten treffen. Der eine sagt, das ist eine Fail-Crash-Komponente, das heißt, wenn sie kaputt ist, ist sie ruhig, und der andere sagt, das ist ein Fail-Operational. Das heißt, wenn sie Fehler auf ist, gibt sie falsche Daten aus. Vollkommen unterschiedlich. Über die Semantik kann man schon viel gefunden. Ja, das sind nur Beispiele, es gibt ja noch viel mehr Property-Mismatches, das sind nur Beispiele. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier sich eine Architektur vorgibt, wo all diese Dinge im Wesentlichen festgelegt werden auf der Architekturebene, damit man sich diese ganze Problematik der Property-Mismatches erspart. Und wie löst man diese Property-Mismatches? Die löst man auch, dass wenn ich jetzt eine interspezifische Institution A habe und eine B und diese Property Mismatch ist, dann muss ich ein eigenes System aufbauen, das mir diese Umsetzung von der einen Spezifikation auf die andere Spezifikation vornimmt. Man nennt es im Softwarebereich, ist so ein Terminus, den man öfter hört, der Blue Code, wenn man das schon gehört hat. Blue Code, der vollkommen unproduktiver Code, der nur da ist, wenn man sich nicht auf Standards und auf Architekturen geeinigt hat. Diese Property-Mismatches gibt es ja in allen Bereichen. Wenn Sie wissen, dass ein paar Jahren irgendeine Marssonde von der NASA ist zerschellt, weil man sich Property-Mismatches in der spezifischen Kriterien haben gehabt, das ist Meter pro Sekunde und die anderen haben irgendwas Meilen, also oder wo man sich mit Pfund und Kilogramm irgendwie so in den Einheiten, in den physikalischen Einheiten nicht geeinigt hat und aufgrund dessen ist es dann zu einem Fehler gekommen. Wenn Sie solche Connector-Systeme einführen und diese witzigen Entwicklungsfälle, vor allem wenn Sie alte Applikationen mit neuen verbinden, das ist unvermeidbar, dann haben Sie immer einerseits verzögert, so ein Connector-System in den Informationsaustausch, also mit ersten Formen, und zweitens ist das natürlich auch eine zusätzliche Quelle der Unzuverlässigkeit. So, wollen wir vielleicht jetzt 5 Minuten Pause machen? Und dann möchte ich fortfahren über die verschiedenen Arten der Interfaces. Ich habe geschafft.